Herzlich willkommen und guten Tag. Heute ist der 16. März 2019. Thema der heutigen Aufnahme ist: Wer ist Jesus Christus? Dieses Thema kann man wahrscheinlich aus 1000 verschiedenen Richtungen angehen, und ebenso viele Gedanken habe ich dazu im Kopf. Was mir aber natürlich auch immer mal wieder auffällt, ist, dass normalerweise, wenn Leute über dieses Thema reden, schreiben oder predigen, man eigentlich immer die gleichen Dinge darüber hört. Also manche führen das etwas mehr in eine Richtung aus oder in die andere, aber prinzipiell wird man auch meistens mit den gleichen Bibelstellen konfrontiert. Und ja, letztendlich wirkt das dann so ein bisschen so wie angelernt oder irgendwo abgelesen, sei es aus einem Kommentar oder schon mal woanders gehört. Und ich möchte eigentlich ganz gerne mal etwas darüber aufnehmen, einfach basierend aus meiner eigenen Erkenntnis, was ich in der Bibel gelesen habe. Der Hintergrund ist der: Bei mir hat das so begonnen, dass ich 2002 Christ geworden bin und 2005 von zwei ehemaligen Zeugen Jehovas, das sind Freunde von mir, mit denen ich aufgewachsen bin, die sind so in meinem Alter, die waren da aber schon ungläubig. Und die haben praktisch damals zu mir gesagt, Jesus Christus ist nicht der allmächtige Gott. Und haben mir dann noch ein paar Bibelstellen zu gezeigt. Und das hat mich dann natürlich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich habe dann halt gebetet, dass, also ich habe ganz explizit zu Jesus gebetet, wie ich das damals auch schon gemacht habe, und gesagt habe, beweis mir das, dass das doch so ist, dass ich nicht in die Leere gebetet habe, wenn ich zu dir gebetet habe. Ja? Und ich muss sagen, dass dieses Gebet von damals eigentlich bis heute kontinuierlich beantwortet wird. Also ich bekomme da praktisch eine immer klarere Sicht drauf, was die Bibel darüber sagt, wer Jesus überhaupt ist. Und stelle mal eine ganz kühne Behauptung auf, dass viele Leute das eigentlich gar nicht biblisch präzise definieren und auch zeigen können. Ich erkläre mal kurz, wieso ich das so ausdrücke. Und zwar liegt es daran, dass ebenso in der Art und Weise, wie das die Zeugen Jehovas gemacht haben, isolierte Bibelstellen genommen werden und daraus dann ein Bild gezeichnet werden soll. Ja, also man könnte auch sagen, ein Dogma formuliert werden soll. Und was eigentlich viel schöner wäre, wenn man biblisch fundiert aus der Offenbarung heraus, die uns von Anfang bis zum Ende dieses Buches gegeben wird, zeigt, woher Jesus kam. Ich habe da auch schon mal in meinem YouTube-Kanal auf Deutsch ein Video drüber gemacht. Da werde ich aber wahrscheinlich heute auch teilweise ganz andere Dinge erwähnen als in dem Video. Und ich habe auch auf Englisch schon einiges darüber gemacht und in meinen YouTube-Kanal hochgeladen. André Bentrup heißt der. Und ja, und möchte einfach nur ganz kurz jetzt mal hier eine ledigliche Audioaufzeichnung machen und da etwas drüber reden. Dementsprechend fange ich jetzt auch mal mit einer Bibelstelle an, mit der wahrscheinlich niemand anfangen würde, der über Jesus Christus etwas sagen möchte, wer er ist. Und zwar fange ich an mit Jeremia Kapitel 11, Vers 1. Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging, lautete folgendermaßen. Das war eigentlich schon der Vers. Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging, lautete folgendermaßen. So, jetzt werden wahrscheinlich diejenigen, die Christen sind und schon mal sich ein bisschen mit der Bibel tiefer auseinandergesetzt haben, wissen, dass im Johannes 1, Vers 1 steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei, übersetzen die meisten Bibeln. Eigentlich müsste das an heißen. Die Tyndale-Bibel, die englische erste Bibelübersetzung, übersetzt das korrekt mit at, the word was at God. Deswegen sage ich das jetzt auch so. Und das Wort war an Gott und Gott war das Wort. Ich gehe da später noch drauf ein, auf diese Übersetzung. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass hier das griechische Urtextwort Logos ist für Wort. Jetzt gab es mal ungefähr 200 vor Christus einen Auftrag von dem ägyptischen König für die Bücherei in Alexandrien, das hebräische Alte Testament auf Griechisch zu übersetzen. Und da wurden, manche sagen 70, andere 72, hebräische Gelehrte geladen, um, wie gesagt, dieses hebräische Alte Testament ins Griechische zu übersetzen. Und das wurde dann bekannt als die sogenannte Septuaginta, LXX abgekürzt, wegen der römischen Zahl 70, wegen diesen 70 Leuten, die das übersetzt haben. Da gibt's dann noch so eine, wie sagt man das, einen Mythos drüber, weil man kann das ja wahrscheinlich nicht so leicht nachweisen, dass die alle isoliert in ihrer Kammer das dann übersetzt haben, ja, weil das Hebräische war ja eine Sprache, die unvokalisiert geschrieben wurde. Ja, also wie wenn ich jetzt das Wort Baum schreibe und da steht nur Bm, B und M. Und dementsprechend gibt es natürlich viel, viel tiefere Aussagemöglichkeiten des hebräischen Alten Testaments. Da kann dann gleich ein Wort drei Worte bedeuten. Und höchstwahrscheinlich ist diese Tiefe auch ursprünglich mal gewollt gewesen. Später hat man das dann im 7. bis 10. Jahrhundert nach Christus, da gab es die sogenannten Masoreten, das waren praktisch Nachfolger der Pharisäer, und die haben dann diesen konsonanten hebräischen alttestamentlichen Text vokalisiert und ihm damit eine theologische Prägung gegeben, die interessanterweise in die Richtung gebogen wurde, dass gerade die messianischen Prophezeiungen auf Jesus auf einmal, naja, verzerrt dargestellt waren, sage ich es mal so. Man erkennt das auch schön daran, dass das ist nicht in allen Fällen so, aber in den meisten Fällen, wenn im Neuen Testament Paulus oder Jesus aus dem Alten Testament zitieren, zitieren sie den Wortlaut aus der Septuaginta. Wenn man da jetzt zum Beispiel in seiner Lutherbibel nachgucken würde, würde man teils im Alten Testament, wo das Zitat herkommt, was ganz anderes lesen, was dann auch Ungläubige gerne benutzen, um zu sagen, eure Bibel widerspricht sich ja. Hat man aber die Septuaginta, sieht das schon wieder anders aus. Und da kann ich dem Zuhörer, der ein bisschen der englischen Sprache mächtig ist, nur empfehlen, sich eine Bibel zu besorgen, die heißt Apostolic Bible Polyglot. Und zwar kann man die, haben die auch eine Webseite, wo man die bestellen kann. Die kostet $40 plus Versandgebühren. Also wenn man, weiß ich nicht, 55 oder 60 Euro investiert, hat man die. Und das ist eine komplette Interlinearbibel auf Griechisch. Da ist praktisch die Septuaginta drin im Alten Testament. Und dann das Neue Testament ist ein Textus Receptus, Urtext. Alles ist interlinear, das heißt der griechische Text mit direkten englischen Wortübersetzungen drunter. Und dann ist die sogenannte Strong's Konkordanznummer. Also jedes griechische Urtextwort ist dann nochmal nummeriert. Sodass man dann hinten im Inhaltsverzeichnis in dieser Konkordanz tatsächlich gucken kann, was weiß ich, wenn man das Wort Kosmos sucht, ja, wo die meisten Leute denken, das steht für Universum, da kann man dann zum Beispiel gucken, wo wurde Kosmos überall benutzt, im Alten und im Neuen Testament, und stellt dann fest, dass sich das eigentlich auf die öffentliche Welt entweder, also auf die Menschen bezieht, oder im Alten Testament auf Schmuck oder auch auf die Heerscharen der Engel. Solche Dinge kann man dann zum Beispiel ganz schön erkennen. So, und um jetzt wieder zurückzukommen, kann man das Gleiche dann natürlich mit Logos machen, weil wir wissen, Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das haben über die Jahrhunderte Theologen und Dogmatiker ganz gerne verzerrt, vielleicht unbewusst, aber sie haben es dennoch getan, weil dann aus dem Wort Gottes wurde Gott das Wort. Und somit hat man dann eigentlich schon so eine kleine Blende davor geschoben oder ein Filter, eine Linse kann man auch sagen, dass man eigentlich das gar nicht mehr so sieht oder drüber nachdenkt, was ich jetzt erklären will. Und zwar, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist. Kurz nochmal nebenher erwähnt, in der Bibel steht das auch nirgendwo so drinne, Gott das Wort. Womit ich nicht sagen will, dass Jesus Christus nicht Gott ist. Denn ich werde zeigen, dass diese Aussage mit Gott das Wort Jesus Christus dezimiert. So, und jetzt untersuchen wir das mal anhand der Bibel, was das Wort Gottes überhaupt war, wo es herkam, wo Jesus sagte, wo er herkommt. Und so kann man jetzt zum Beispiel in diesem Jeremia Kapitel 11, Vers 1, könnte man sich das zum Beispiel anschauen in der Septuaginta, in der zum Beispiel auch in, also entweder in der Interlinearbibel, die findet man auch online unter studybible.info oder halt auf dieser Webseite von dem Hersteller kann man sie kostenlos als PDF runterladen. Wer also kein Geld hat und die nicht als Papier in der Hand haben muss, der kriegt sie da sogar umsonst. Kann ich nur empfehlen. So, und wer jetzt da nachguckt, der liest dann da praktisch Jeremia 11, Vers 1. Jetzt muss ich immer direkt von Englisch auf Deutsch übersetzen. Das Wort kommend von dem Herrn zu Jeremia sprechend. Ja, ho logos, ho genomenos, para kyrion pros Jeremias legon. Das bedeutet, hier kann man schön sehen, dass erstens das Wort von dem Herrn kommt, ja, durch dieses para ausgedrückt. Kyrion ist der Herr und dann an Jeremia, also Pros. Das taucht jetzt, wenn man jetzt diese Worte nimmt, Logos und Pros, und die auf der Internetseite zum Beispiel blueletterbible.com in die Suchmaschine der Septuaginta einträgt und sich die Ergebnisse anzeigen lässt, dann sieht man, dass dieser Style, sage ich jetzt mal, wie das hier in Jeremia 11, Vers 1 ist, zigfach auftaucht im Alten Testament. Ja, also an Hesekiel, an Jesaja, an Jeremia oder auch in den Königebüchern. Das Wort des Herrn, das Logos, kommt immer, also genomenos, eigentlich könnte man auch sagen generiert von, ja, para, vom Herrn und dann an jemanden, pros. Ja, also entweder steht es so mit Logos und Genomenos oder mit einer anderen Zeitform, wenn da steht dann zum Beispiel Egeneto Logos, ne? Also kam, was aber eigentlich das gleiche wie Genomenos ist, nur eine andere Zeitform. Wichtig hierbei ist dann diese Präposition pros, zu. Das Wort kam von para, dem Herrn, zu pros und dann dem Propheten oder dem König David oder wem auch immer. Genau so steht das in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort war pros, an Gott, proston theon. Genauso kann man natürlich das pros untersuchen. Proston theon zum Beispiel schon mal waren Gebete im Neuen Testament, ja, oder Fürbitten wurden proston theon, also in Richtung Gott gemacht, zu Gott hingewandt. Und genau so muss man das jetzt natürlich verstehen in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang, ganz im Anfang, war das Wort und das Wort war an Gott gerichtet. Und Gott selber war das Wort. Jetzt muss ich immer nebenher, weil das würden einfach, übertrieben gesagt, Millionen Bibelstellen sein, wenn ich mir die alle vorher aufmachen würde. Jetzt muss ich nämlich immer zwischendurch hier einmal in meinem Handy mir dann immer die Verse schnell holen. Da lese ich jetzt mal aus Sprüche 27, Vers 19. Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so spiegelt sich das Herz des Menschen im Menschen. Man erkennt also, dass sich in mir selbst, derjenige, der das jetzt liest, der würde sich denken, aha, mein Herz spiegelt sich in mir selber, so wie sich im Wasser mein Angesicht spiegelt. Man hat also eine Selbstreflexion in sich selbst. Der Mensch, im Bilde Gottes gemacht, hat natürlich diese Eigenschaft von Gott selber. Denn Gott hat sein eigenes Wesen in seinem eigenen Herzen sich selbst reflektierend. Und das ist damit gemeint. Im Anfang war das Wort, und das Wort war an Gott und Gott war das Wort. Das ist jetzt mal der erste Teil von dem, was ich sagen möchte. Man kann aber auch noch, das ist vielleicht doch auch noch wichtig, gerade eben zu sagen, Man kann auch noch sehr schön das sehen, zum Beispiel in 1. Mose 8, Vers 21, wo steht, und der Herr sprach in seinem Herzen. Ja, also Gott hat Dialog in sich selbst. Ist ganz wichtig, das festzuhalten. Dann gehen wir jetzt mal, ich bleibe jetzt im Alten Testament, dann gehen wir jetzt mal in den Psalm 33. Und in dem Psalm 33 steht in Vers 6, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Vers 9, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Wichtig hier wieder, Gott schöpfte durch sein Wort und explizit ausgerückt, durch den Hauch seines Mundes. Das ist immer ein Ausdruck für den Heiligen Geist. Also das Wort Gottes kommt aus dem Mund Gottes. Jesus sagte, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist. Er sprach und es geschah. Also die Stimme Gottes, das Sprechen Gottes, ist das, was alles gemacht hat. Gott schöpfte durch Reden. Das sollte den Kenner des Neuen Testaments an die Aussagen erinnern, wenn das Neue Testament zum Beispiel in Kolosser 1 ab Vers 15 das ausdrückt oder Römer 11, 36. Gott schuf alle Dinge durch Jesus Christus. Ja, eigentlich sagt man damit nichts anderes, denn wir lernen im Johannes 1, Vers 14, das Wort, ja, also das Logos, was im Anfang an Gott war, wurde Fleisch. Und das war Jesus, es wohnte unter uns. Das Wort, was Fleisch wurde als Jesus Christus, ist das, durch was Gott geschöpft hat, sein Sprechen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo war es vorher, bevor es gesprochen wurde? Man kann, bevor man sich das jetzt betrachtet, vielleicht noch einmal kurz das erste Buch Mose angucken, Kapitel 1, nehmen wir mal meinetwegen Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Also schön zu sehen, Gott spricht, ja, in Vers 6 und in Vers 7, und Gott machte. Das heißt, Gott machte durch Sprechen. Der, der sprach, war der, der machte. Der, aus dem das Wort kam, ist der gleiche, und damit meine ich derselbe, der es ausführte. Man kann zum Beispiel einen Becher nehmen, einen Pappbecher, und der muss natürlich ein bisschen, darf jetzt nicht zu schwer sein, kann vielleicht, also ein Plastikbecher ist vielleicht besser. Einen ganz leichten. Den könnte man jetzt mal hinstellen vor sich und ganz nah mit dem Mund davor gehen und schreien. Dann würde der wahrscheinlich zumindest vibrieren, wenn nicht sich sogar bewegen. Und zwar jetzt nicht vom Pusten oder also jetzt von der Luft, die aus der Lunge kommt, sondern von den Schallwellen. Ebenso hat Gott durch sein Sprechen aus dem Nichts Dinge geschaffen. Der Unterschied dabei ist, dass unsere Stimme keine bewusste, also und das Bewusstsein unserer Person sich nicht in unserem Wort fortsetzt. Also wenn wir sprechen, regen wir damit Schallwellen an, die halt natürlich irgendwelche Partikel dann bewegen und einen Effekt haben. Ja, die können zum Beispiel auch Glas zersprengen. Bei Gott ist das so, sein eigenes Bewusstsein setzt sich fort in seinem gesprochenen Wort. Der ist also bewusst da, agierend. Kleiner Vergleich, wenn ich mit meiner Hand was mache, dann sage ich zum Beispiel, und Andres Hand machte etwas und André machte. Wobei jetzt natürlich in meiner Hand ich nur durch die Nervenbahnen etwas fühle. Ich habe aber kein eigentliches Bewusstsein meiner selbst jetzt in meinem Finger. Ja, also ich kann jetzt mit meinem Finger nicht außerhalb der Sensorik irgendwo einen Ort des Bewusstseins verorten, sage ich mal vielleicht so. Bei Gott ist das anders, bei seinem Wort. Das Wort des Herrn ist lebendig. So. Jetzt haben wir das besprochen einmal. Jetzt gucken wir uns als nächstes an, was das Alte Testament darüber sagt, woher das Wort Gottes kommt. Zuerst mal kann man noch im Psalm 33, Vers 11 lesen. Jetzt muss ich erstmal schnell wieder hingehen. Kurz Geduld bitte. 33, Vers 11. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Das Wort Gedanken ist auf Griechisch Ligismoi und hat in dem Wortstamm wiederum das Wort Logos. Man sieht also wiederum, die Gedanken, also das innere Bewusstsein Gottes, hat den gleichen Wortstamm wie das Wort Logos, was über Jesus benutzt wird. Weiterhin können wir jetzt im Buch Jesaja, Kapitel 45, Vers 23 folgendes lernen. Da steht, Gott sagt, ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Also das Wort Gottes kommt aus seinem Mund. Das ist die Erkenntnis, die wir natürlich vorher schon hatten, aber das kann man wahrscheinlich nicht oft genug wiederholen. Und ich werde nachher erklären, warum diese Erkenntnis so überaus wichtig ist. Jesaja 55 beschreibt ab Vers 8, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere. Und so wie der Regen jetzt und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat, und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, dann kommt jetzt in Vers 11, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Schöner Vergleich, Regen fällt nicht einfach auf den Boden und bleibt da liegen, sondern der verursacht etwas, der Regen, ja, zum Beispiel das Wachstum der Früchte aus dem Boden, das Grün, und der kehrt dann auch wieder zurück, ja, also wird irgendwann wieder zu Wolken. Das ist jetzt so verglichen hier. Genau so soll auch Gottes Wort sein, das aus seinem Mund hervorgeht. Jeremia Kapitel 1, Vers 12 sagt uns ferner, da sprach der Herr zu Jeremia in dem Fall, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Also, wie bereits vorher erwähnt, derjenige, der spricht, der sein Wort spricht und sendet, wie er sagt, was dann ausführt, was ihm gefällt, ist auch derjenige, der es ausführt, selber. Der Sprechende ist der Ausführende. Im Psalm 29 lesen wir über die Stimme Gottes. Vers 3, die Stimme des Herrn schallt über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert. Ja, die Stimme des Herrn ist stark, die Stimme des Herrn ist herrlich. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Vers 7, die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen, die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste, der Herr erschüttert die Wüste Kadesh. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe gebären und entblättert die Wälder, und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Ja, also das ist nichts anderes, die Stimme Gottes, das Wort Gottes, also Gottes Offenbarung nach außen hin. Kann man sicherlich studieren, Psalm 29, und darauf basierend eine schöne Predigt über Jesus machen, bin ich mir sicher. Und höchstwahrscheinlich hat das auch noch kaum einer gemacht. Interessant wird's, wenn man dann in das Buch Hiob geht, Kapitel 37, und liest ab Vers 1, ja, darüber erzittert mein Herz und fährt auf von seiner Stelle. Hört, hört auf das Donnern seiner Stimme und auf das Grollen, das aus seinem Mund hervorkommt. Okay, wir haben das gewusst. Die Stimme kommt aus seinem Mund hervor. Was ist daran Besonderes? Das Besondere daran erkennt man wiederum erst, wenn man in die Septuaginta reinguckt. Und zwar muss ich jetzt wieder aus dem Englischen, aus der englischen Interlinearübersetzung auf Deutsch übersetzen. Ich versuche das mal. Hört einen Bericht in Wut, von mächtiger Wut von dem Herrn und eine Meditation aus seinem Mund soll herauskommen. Das Wort Meditation hier ist Meletao. Warum ist das so wichtig? Hier ist der Zusammenhang letztendlich hergestellt, dass das Wort, was aus Gottes Mund kommt, eigentlich eine Meditation, also ein vorgedachtes Wort aus dem Herzen des Sprechenden ist. Dieses Wort Meletao benutzt Jesus in Markus Kapitel 13, Vers 11, wenn er uns sagt, wenn sie euch vor Gericht führen, so überlegt euch nicht vorher, was ihr sprechen sollt, sondern der Geist wird euch in diesem Moment die Worte geben. Dieses Wort für vorher überlegen, was man sprechen soll, ist eben Meletao. Und hier ist jetzt der Zusammenhang festgestellt, dass das, was aus Gottes Mund kommt, die Stimme, das Wort, eigentlich ein Meletao ist. Also es hat einen Zustand vorher im Herzen Gottes. Gottes Gedanken sind sehr tief. Gott ist allwissend. Gott betrachtet und sieht alles gleichzeitig. Was bedeutet, dass Gottes Betrachtung der Dinge, sein Meditieren, wenn man jetzt sagt, also jetzt nicht im Yoga-Sinne, dass man sich irgendwo hinbeamt, sondern sein Sinnen, sagen wir es vielleicht so. Gottes Nachsinnen ist komplett, geschieht in einer Allwissenheit, in dem er alle Punkte verknüpft sieht. Das heißt, Gottes Meletao ist eigentlich so ähnlich wie dieses Wort Legismoi, was wir in Psalm 33 sahen, also die Gedanken Gottes, und stellt somit das Logos in seiner innengewandten Richtung noch einmal anders dar. Logos nach außen, Logos nach innen. Wie das Gesicht des Menschen sich im Wasser reflektiert, so das Herzen des Menschen in sich selbst. Gott hat Meletao und kann diese aus seinem Mund nach außen äußern. Und tut das und hat das bisher immer getan. So hat Gott sich immer geoffenbart in der Bibel. Immer. Das wollen wir uns jetzt merken. Und wir merken uns jetzt noch zwei weitere Dinge hier aus Hiob 37, Vers 2. Und zwar einmal das Wort für herauskommen, ja, also aus dem Mund herauskommen, ist exerchomai auf Griechisch. Dieses Wort besteht eigentlich aus zwei Wörtern, ek und erchomai. Erchomai bedeutet eigentlich Bewegung, also es ist ein Bewegungsverb, ja. Und das Wort ek heißt aus etwas heraus. Also heißt ex erchomai eigentlich herauskommen. Zusätzlich gibt es dann immer noch Präpositionen, die das dann noch bestärken können oder verdeutlichen können. Da gibt es jetzt zum Beispiel bei ex erchomai verschiedene, da gibt es das apo oder das para oder das ek. In diesem Fall steht hier ek ex erchomai. Also da ist dann noch einmal umso mehr verdeutlicht, dass das Wort aus der Tiefe dessen herauskommt, also aus der Tiefe der Quelle. Im Strong's Bibellexikon steht das ek eins der am Sie drückt sich das undertranslated auf Englisch aus. Also eins der am unterübersetztesten, also am, ich glaube, der Zuhörer versteht, was ich sagen will, also am schlechtesten, am schwächsten übersetzten Wörter ist, Präposition ist, und somit falsch übersetzt, sagt sie aus. Denn es heißt eigentlich aus heraus, aus der Tiefe des Objekts heraus, so sagt dieses Lexikon, nach außen hin. Ist ja auch eigentlich klar, dass ein Wort aus der Tiefe des Herzens kommt. Wir merken uns jetzt also, ex erchomai Und das kann man dann, wie gesagt, mit Eck, Apo oder Para benutzen. Aber eigentlich hat es jetzt nicht die größten Unterschiede. Also zum Beispiel sagen manche Leute, Ex Erchomai Para würde eher bedeuten, von der Seite von etwas ausgehen. Und Ex Erchomai Eck würde eher bedeuten, aus der Tiefe der Quelle, also aus der Tiefe der Quelle heraus und Apo einfach von irgendwo herauskommen. Dazu muss man aber sagen, dass Ex Erchomai Para zum Beispiel benutzt wird, wenn Dämonen aus Menschen kommen. Also wenn Jesus Dämonen austreibt, dann steht da oft, dass diese Dämonen Ex Erchomai Para kam. Oder auch das Wort Ex Erchomai Ek. Oder wenn Leute aus einer Stadt herauskommen, dann kommen die auch oft Ex Erchomai Para der Stadt. Wobei natürlich klar ist, dass die vorher in der Stadt drin waren und nicht direkt an der Stadtgrenze standen und gesagt haben, so, jetzt verlassen wir von hier die Stadt. Ja, also so penibel kann man das nicht auseinanderpopeln, um dann zu... Manche tun das, weil ihr werdet erkennen, je länger wir jetzt uns das angucken, zerstört das nämlich gewisse Dogmen, die uns vorgesetzt werden, die wir fressen und runterschlucken sollen und bitte nicht drüber nachdenken, die aber eigentlich nachweislich falsch sind. Also, Ex Erchomai Para zum Beispiel und Ex Erchomai Ek benutzt Jesus Christus im Neuen Testament, was klar ist, er ist das Wort Gottes, über seine Herkunft in seinem Vater. Er sagt das über Gott und über seinen Vater, was eigentlich auch das Gleiche ist. Nur man muss das so deutlich sagen, weil bei den meisten Leuten Gott gleich drei darstellt. Und wenn ich jetzt sage, aus Gott raus, dann denken viele vielleicht, naja klar, der Vater hat ihm dann so einen Rückenklatscher gegeben, also so einen Patscher auf den Rücken und gesagt, los, zieh los, mein Sohn. So ungefähr. Was ja dann das Ex Erchomai Para angeblich darstellen würde. Was aber, wie gesagt, schon eigentlich dadurch völlig sinnfrei ist, wenn man sich das Wort Gottes und seine Herkunft im Alten Testament anguckt und, ja, ehrlich genug ist, losgelöst von Dogmen sowas zu betrachten. Johannes 8, Vers 42, da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. So, hier sagt Jesus nämlich, denn ich bin, und jetzt will ich gerade nicht lügen, ich habe mir die vorher nämlich extra aufgeschrieben, hoffentlich, oder sagen wir es mal so, ich habe damit angefangen, ja, ich bin auch echt bekloppt, aber das ist ja schnell gemacht. Also, auf jeden Fall kann man schon mal festhalten, dass im Johannes 16, vielleicht kommen wir gleich zu Johannes 8 zurück. Wir fangen einfach mal mit Johannes 16 an. In Johannes 16 geht das los im Vers Nummer 27. Da sagt Jesus Christus, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Geheimnis. Die haben also erkannt, was er da gesagt hat. Ich habe mich früher mal gefragt, warum erwähnen die das genau da? Vers 30, jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. So, jetzt müsste man halt, wie gesagt, wieder in dieser Interlinear-Septuaginta nachgucken, was man auch machen kann. Was interessant ist, ist, wenn man ein hebräisches Neues Testament nimmt. Ja, ich habe schon danach gesucht, ob es das auch mit hebräischen Strongs-Nummern gibt, damit man dann gucken kann, was haben die denn für Wörter im Neuen Testament benutzt, um das zu übersetzen, die man dann im Alten Testament in Hebräisch findet. Ja, also so kann man sehr gut nämlich verstehen, was ist überhaupt womit gemeint und braucht nicht mal ein Bibellexikon, was mir sagt, was angeblich ein Wort bedeutet. Man kann einfach gucken, wo wird es sonst benutzt und indem man dann geistliche Dinge mit geistlichen Dingen vergleicht, kann man feststellen, was ein Wort heißt. Das ist eigentlich der richtige Weg, das zu tun. So, in Johannes 8, Vers 42, das hatten wir ja gesagt, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn ich bin aus Gott herausgekommen. Da wollte ich jetzt wissen, ob das Ek, Para oder Apo ist. Und es ist hier zum Beispiel Ek, denn ich bin aus der Tiefe des Objekts, ja, Gott, herausgekommen. Ek, Ex Erchomai, also zwei, sozusagen ein Doppeleck und eine Bewegung. Ich bin aus, heraus, gekommen. Ja, also für gewisse Dogmatiker wahrscheinlich wieder kein Problem. Klar kam der aus dem Wesen Gottes raus. Ja, ist ja auch eine Person der Dreieinigkeit, würden die vielleicht sagen. Also ich kläre natürlich gleich komplett alle Gedankenswege auf, die man dann dazu haben kann. Man könnte das auch anders machen. Man könnte einfach nur die Dinge erwähnen, die praktisch gegen eine dogmatische Auslegung sprechen. Aber ich mache das jetzt absichtlich so, dass ich gleich beide Seiten erwähne. Wobei ich natürlich ein Fundament gelegt habe, was eigentlich schon die zweite auscancelt. Also Johannes 16, 27. Er selbst, deswegen der Vater, liebt euch. Denn ihr liebt mich und ihr habt geglaubt, dass ich von Gott herausgekommen bin. Hier ist also das Para benutzt. Was aber, wie bereits erwähnt, auch benutzt wird, wenn Leute aus einer Stadt gehen oder Dämonen aus jemandem herauskommen. 28. Ich kam heraus von dem Vater. Para. Wenn man jetzt diesen 1628 nimmt, da gibt es eine Seite, Center for New Testament, ich will jetzt nicht lügen, ich kann es genau sagen, sollte auch jeder, der wirklich gerne tief studiert, kennen. Center for New Testament Restoration heißt das, Greek, cntr.org/manuscripts. Und da kann man nämlich Manuskripte dann sehen. Also wenn man da jetzt Johannes 16, 28 eingibt, dann listen die praktisch die griechischen Manuskriptfunde auf. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle sind, aber es scheinen schon recht viele zu sein. Und dann sieht man, welche Variationen es gab in diesen Versen. Man sieht dann auch, wie die Manuskripte hießen, zum Beispiel das P66 oder GA03, GA05. Die kann man dann auch anklicken und gucken, wo wurde das gefunden, wann. Kann sich sogar Fotos angucken von diesen teilweise Papierfetzen, Papyrusfetzen. Und dann steht halt im Griechischen jeweils schön immer daneben, was dort stand. Und dann erkennt man zum Beispiel in Johannes 16, 28, dass hier in einigen Para stand und in anderen Eck. Also scheinbar hat das irgendwem nicht gepasst, würde ich mal denken. Das ist ja schon ein gewaltiger Zufall. Komischerweise immer gerade bei solchen wichtigen Sachen auf einmal Manuskripte sich unterscheiden. Also entweder wollte jemand den Anschein verdecken, dass Jesus aus seinem Vater herauskam, oder einer wollte es untermalen und aufzeigen und hat das Para in Eck verändert. Wobei, ich würde mir das jetzt nicht trauen, wenn ich ein Christ wäre und einen Text kopiere. Kann aber auch ein Fehler gewesen sein, sollte man vielleicht jetzt nicht beurteilen, aber es ist auf jeden Fall beides da und wenn man jetzt halt die Textforschung betrachtet, von der ich vielleicht nicht das Allermeiste halte, ich habe es aber auch jetzt nicht ausreichend durchgeprüft, aber selbst die sagen, Johannes 16, 28, die bessere Lesart ist Eck. Also Jesus Christus sagt im Johannes 16, Vers 28, ich ex erchomai Eck dem Vater. Ja? Bin dort herausgekommen. Was er mit Para eigentlich aber auch schon sagen würde, da es, wie gesagt, wenn Leute aus der Stadt kommen oder Dämonen irgendwo rauskommen, auch ex erchomai Para ist. So, und natürlich haben deswegen die Jünger das gesagt in Johannes 16, 29. Aha, so, jetzt alles klar, jetzt redest du endlich klar und deutlich. Ne? Und nicht mehr mit Gleichnis. Der hat denen gesagt, habt ihr es noch nicht gerafft? Ich bin aus dem Vater herausgekommen. Ich bin das Wort Gottes. Ich habe euch das zwei Kapitel vorher schon gesagt. Na gut, da gab es die Kapitel nicht. Aber In Johannes 14, Vers 7, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Ich bin die Offenbarung des Vaters. Ich bin das fleischgewordene Wort Gottes, was vorher als Meletao in Gottes Selbstreflexion existiert hat. Ich bin Gott selber. Ich bin des Vaters Offenbarung nach außen im Fleisch. Die hebräische Bibel im Neuen Testament übersetzt das mit Yatza, ja, to go out or come out, also herauskommen. Und wenn man dann wieder eine Konkordanz vom alten hebräischen Testament nimmt, landet man bei Jesaja 45, 23 und 55, 11. Ja, so wie mein Wort, das aus meinem Mund herauskommt. Also das ist schon genau das Gleiche und es ist auch logisch. Es ist logisch, es ist konsistent, es zieht sich durch die komplette Bibel durch. Und ist einfach die Wahrheit. Ex erchomai, dem Mund, kommen Worte aus dem Herzen. Matthäus 15, 18 und 19 sagt uns Jesus Christus selber. Da könnte man jetzt natürlich unendlich viel noch zu sagen an der Stelle. Das hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Alles, was ich jetzt gerade sage, die ich am Ende dann noch einmal genauer darlegen werde. Hebräer 1, Vers 3. Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck Gottes Wesens. Ja? Charakter der Hypostasis, das heißt im Griechischen. Charakter ist eine Gravur, Hypostasis ist praktisch ein Fundament, was irgendwo heraussteht. Also, das ist Jesus Christus. Was ist dann passiert? Jesus hat mal gesprochen in Johannes 6 und dadurch alle seine Nachfolger verloren. Ja? Also da kamen Leute und wollten Brot essen, kamen da in ihren ganzen Scharen zu ihm. Und dann hat er was erzählt und dann sind die alle gegangen. Ja, haben die sich gedacht, was erzählt der für einen Schwachsinn? Also die konnten damit nichts anfangen, sind auch wahrscheinlich sauer geworden. Jetzt lädt sich hier gerade in meinem Handy das Internet zu Tode, wo ich Johannes Kapitel 6, Kapitel 6 aufmachen will. Aber vielleicht mache ich es einfach dann aus dem Kopf. Ihr wisst genau, was er da sagt. Er redet darüber, er ist das Brot des Lebens. Er sagt, ich bin das lebendige Brot, was aus dem Himmel herabgekommen ist, und das Brot, was ich geben werde für das Leben der Welt, ist mein Fleisch. Das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, Vers 14, im Griechischen ginomai. Das ist benutzt bei Steine sollen zu Brot werden, Wasser wurde zu Wein. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, wurde zum Eckstein. In der Offenbarung wird das Meer an einer Stelle zu Blut. Jesus Christus wurde der Urheber unserer ewigen Errettung. Also immer dann, wenn etwas eine sogenannte Transition von Kondition zu Kondition macht, wird das Wort ginomai verwendet, wenn das ohne Präposition zwischen zwei Nomen eingefügt ist. Ja, also es gibt zum Beispiel auch Stellen, da steht einfach nur und ginomai das und das. Das bedeutet dann und es betrug sich, dass irgendwas passierte, ne? Und es geschah sozusagen. Dann gibt's noch ginomai ek, das heißt aus etwas heraus passieren oder kommen. Und wie ich schon gesagt habe, wenn aber ein Nomen ich hoffe, man hört jetzt nicht meine Kinder so laut schreien da hinten, wenn jetzt aber das ginomai für zwei verschiedene Zustände oder Konditionen, also Nomen oder Person oder irgendwas steht, dann heißt das tatsächlich immer eine Transition, ein Werden. Und ebenso ist das Wort Gottes, was eigentlich entweder im Ausspruch gehört wurde oder auch in irgendeiner Form sichtbar wurde, ja, Jeremia sagt das zum Beispiel in 23,18, wer hat das Wort des Herrn gesehen und gehört? Das Wort des Herrn kam zu Elia, 1. Könige 19, wo auch deutlich wird, Einmal steht dort Engel des Herrn, dann Wort des Herrn, dann steht da der Herr und die Stimme des Herrn. Also da sind in einem Kapitel alle vier erwähnt, die ein und dasselbe sind. Das ist also keine Viereinigkeit da, sondern das ist alles einfach Gott, der erscheint. Und ebenso ist das dann an dieser Stelle, die ich jetzt hier gerade eben beschreibe, zu verstehen, dass das Wort, was sich nach außen hin offenbart, jetzt wirklich zu Fleisch und Blut wird. Ja? Das nicht irgendwo anders sich holt oder hernimmt oder irgendwo sich einpflanzt in irgendeine Eizelle. Ich sage das ganz deutlich so, weil das nämlich die nächste Lüge ist, die aufgetischt wurde. Jesus Christus wäre irgendwie so ein Spermium Gottes gewesen, was sich dann in eine Eizelle von Maria eingepflanzt hat. Das ist einfach nicht wahr, sondern er ist das lebendige Brot, was aus dem Himmel kam. Und dieses Brot wurde Fleisch. Also das wurde ein richtig echter Mensch aus Fleisch und Blut, ja, genannt. Das perfektere Zelt in Hebräer 9, Vers 11, nicht aus dieser Schöpfung, nicht mit Händen gemacht. Oder im 1. Korinther 15, 47, wo steht der letzte Adam? Oder der erste Adam war irdisch aus Staub gemacht, der zweite Adam ist der Herr aus dem Himmel. Also das Wort wurde selbst zu Fleisch und Blut, genannt das Blut Gottes. Und ich weiß, dass das viele Leute nicht hören können und nicht ertragen können, diese Wahrheit, weil das nämlich einfach gegen das offizielle Kirchendogma geht. Ja, das hat damals mit Irenäus schon angefangen. Der fing da an, drüber zu schwafeln, dass Adam von der jungfräulichen Erde geformt wurde und genauso wurde jetzt Jesus aus der jungfräulichen Maria geformt. Oder wie es die belgische Konfession sagt, von den Reformatoren, ja, Calvin und diese ganzen Vögel. Vögel meine ich auch, weil Vögel für Dämonen steht, also Lügner. Der hat ja übrigens Michael Servetus genau deswegen verbrennen lassen, weil Michael Servetus eben genau das bekannt hat, dass Jesus Christus Gott Fleisch geworden darstellt und nicht Gott der Geist geblieben ist und irgendwie sich in so eine Eizelle eingepackt hat. Ja, und im Endeffekt hatte man dann irgendwie Gott, der da irgendwo drin steckt, aber nicht wirklich das war, was man anfassen konnte. Was aber 1. Johannes 1, Vers 1 sagt, das Logos des Lebens, das wir gesehen und betastet haben. Ja, also Gott wurde Fleisch. Sehr zentral. Irenäus hat deswegen die Mariologie begonnen. Also alle Marienverehrung in der katholischen Kirche gründet sich nämlich genau auf dieser lügnerischen, falschen Angabe. Jesus Christus hätte sein Fleisch aus Maria ausgeschnippelt und sich da irgendwie eingewickelt und wäre jetzt dadurch der Gottmensch. Dann hat man noch die Frechheit zu behaupten, dass ja sonst Gott gar kein echter Mensch geworden wäre. Wobei sie eben es sind, die dadurch verleugnen, dass Gott überhaupt irgendwann Mensch wurde. Gott hat da eigentlich, man nennt das Adoptionismus, das war eigentlich eine Irrlehre. Ich frage mich, wie das überhaupt alles so durchgegangen ist auf ihren Konzilen da. Wer da so bekloppt war, da überhaupt nicht drauf zu achten, dass diese sogenannte hypostasische Union, nämlich eben diese gnostische Irrlehre darstellt, dass Gott nie ein Mensch wurde. Ja, und das kann man natürlich aus so vielen Winkeln betrachten. Man sieht zum Beispiel auch in der Offenbarung Kapitel 21, Vers 23, da sehen wir, dass Gott, die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt wird von dem Lamm. Das Lamm ist die Lampe. Ja, das steht da einmal so. Und es steht dort auch, dass es keinen Tempel im neuen Jerusalem geht, sondern Gott ist der Tempel und das Lamm. Also das Lamm ist Gott und der Tempel. Das heißt, Jesus hat nicht einfach einen Tempel des Leibes bewohnt. Ja, er sprach von dem Tempel seines Leibes, reiß den nieder und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten, sondern er ist selber zu diesem Tempel geworden. Das Wort wurde Fleisch. In Offenbarung Kapitel 5, Vers 8 bis 10 wird dieses Lamm angebetet, weil es seinen Leib gegeben hat und sein Blut vergossen hat. Das Blut Gottes, laut Apostelgeschichte 20, Vers 28. Entschuldigung. Jetzt habe ich gerade eben einen kurzen Filmriss, weil wieder meine Tochter gerade rumgeschrien hat da hinten. Aber ich denke, dem Zuhörer ist klar, was ich damit sagen will. Gott wurde Mensch. Wurde Mensch. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und zwar so, dass dieser Mensch aus dem Heiligen Geist herausgeboren wurde. Wir haben das gelesen, das Wort kommt aus der Tiefe heraus. Ek erchomai, aus der Tiefe des Objekts heraus. In Matthäus 1, Vers 18 sagt das dann auch der Engel, dass das, was in Maria ist, aus dem Heiligen Geist ist. Oder im Vers 20, vom Heiligen Geist gezeugt. Lukas 1, Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten nicht überschatten, darum wird auch das Heilige, was geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Das sind also drei Zeugen, dass eben der Heilige Geist es ist, aus dessen Tiefe heraus dieses Wort Fleisch wurde, bei der Empfängnis in die Gebärmutter hinein. Oder wie Jesus sagte, der Sohn des Menschen ist aus dem Himmel herabgestiegen. Ja, manche, die basteln da nämlich rum, Sohn Gottes heißt seine göttliche Seite, Sohn des Menschen heißt, weil er ja von Maria fleisch- und blutmäßig abstammt. Stimmt nicht, Jesus hat gesagt, der Sohn des Menschen kam aus dem Himmel. Wie gesagt, es würde auch 1000 Bibelstellen widersprechen, wenn es anders wäre. Man benutzt dann immer diese Stammbäume, ich habe da eine andere Aufnahme noch drüber, hier in dem gleichen Kanal, war das Fleisch und Blut Jesu aus Maria. Man benutzt dann Stammbäume und versucht das irgendwie daraus herzuleiten. Würde jetzt aber zu lange dauern, das alles nochmal genau zu erklären. Aber es ist wichtig festzuhalten, zwei Sachen. Erstens, Jesus Christus ist aus dem Vater herausgekommen, stellt die Offenbarung des Vaters nach außen hin dar, wurde Fleisch zusätzlich von dem Vater bewohnt. Ja, das sagt er in Johannes 14, 10. Der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Ja, also wir haben Gott, der sein Wort aussprach, was Fleisch wurde. Das war ein Mensch mit seiner Seele. Das ist der Mensch Jesus, der auch am Kreuz starb. Und zusätzlich war der bewohnt von dem Vater. Das ist das, was die Bibel wirklich lehrt. Und nicht, dass in der ewigen Vergangenheit drei Personen nebeneinander saßen und einer den anderen dann in die Welt vom Himmel geschickt hat. Würde jetzt zu lange werden, das noch zu erklären, aber ich habe ja schon mal angedeutet, die Worte Kosmos und Oikumene kann man mal untersuchen, das kann man dann schön sehen. Vielleicht mache ich da eine weitere Aufnahme noch drüber. Dann kann man nämlich auch sehen, dass Hebräer 10, 5 bis 7 Jesu Sendung war, als er schon ein Mensch auf der Erde war und nicht vom Himmel aus Gott, der Sohn, in einer Buchrolle las und irgendwas erkannte und dann von seinem Vater auf die Erde geschickt wurde. Was ja auch schon total bekloppt im Endeffekt ist, wenn man sich das mal bis zu Ende durchdenkt, dass Gott irgendwas im Himmel erkennt durchs Bibellesen. Aber wie dem auch sei, Jesus Christus ist nicht das, was die Dreieinigkeitslehre und auch nicht das, was die offizielle Inkarnationslehre, die keine Inkarnation ist, der Kirche darstellt, sondern Jesus ist Gott, der Vater, der sein Wort sprach, was Fleisch wurde, aus der Tiefe des Heiligen Geistes herausgeboren.